SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Spielhölle statt Spielhalle. Wie gut ist das neue Glücksspielrecht? Am Mikrofon Marion Theiß. Glücksspiel im Internet wird in Deutschland legal. Morgen tritt ein neuer Staatsvertrag aller Bundesländer in Kraft. Sein Ziel ist es, Spieler besser zu schützen und den Schwarzmarkt einzudämmen. Doch Kritiker fürchten, dass das kaum funktionieren wird und mit dieser digitalen Lockerung die Zahl der Süchtigen steigen könnte. Wie gut ist das neue Regelwerk? Darum geht es heute im SWR2-Forum mit Professor Tilman Becker, Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel der Universität Hohenheim. Dirk Fischer, er ist Automatenaufsteller und Vorstandsmitglied im Automatenverband Baden-Württemberg. Und Ilona Füchtenschnieder, Drogenberaterin und Vorsitzende des Fachverbands Glücksspielsucht. Glücksspiel jetzt auch im Internet. Für Casinos und Spielhallen, Anbieter von Online-Poker oder Sportwetten gibt es ab morgen neue Vorgaben und Regeln für ganz Deutschland. War es nicht höchste Zeit, das Flickwerk zu beenden, Frau Füchtenschnieder?
Ja, natürlich. Es ist günstiger, ein Gesetz zu haben, das alle Bundesländer umfasst. Aber noch günstiger wäre es natürlich, wenn das ein richtig gutes Gesetz ist. Und das kann man von diesem Gesetz, das morgen in Kraft tritt, leider nicht vollumfänglich sagen. Es hat einige gute Aspekte, aber das Gleichgewicht zwischen Spielerschutz und Förderung der Anbieter ist nicht so wirklich gelungen.
Das werden wir hier im Detail besprechen. Bisher waren Internetspiele und Wetten außer in Schleswig-Holstein verboten. Es gab sie aber trotzdem. Nun soll Schluss sein mit illegalem Glücksspiel in Deutschland. Der milliardenschwere Schwarzmarkt werde eingedämmt, so lobt zum Beispiel Lotto Rheinland-Pfalz die neuen Regeln. Wird das so kommen, Herr Becker?
Ja, es ist ein sehr, sehr großer Fortschritt dieses Glücksspiel, neuen Glücksspielstaatsvertrages, ist, dass es endlich eine gemeinsame Glücksspielaufsichtsbehörde der Länder gibt. Das heißt, vorher hatten wir 16 unterschiedliche Glücksspielaufsichtsbehörden, die auch unterschiedliche Politik vertreten haben, die unterschiedliche Regulierung hatten. Aber andere Länder haben es noch ein bisschen geschickter gemacht. Holland zum Beispiel hat erst die Glücksspielaufsicht eingeführt und ein paar Jahre später dann liberalisiert. Wir machen das genau umgekehrt. Wir liberalisieren im Internet und führen dann die Aufsichtsbehörde ein. Das ist wie, wenn Sie sozusagen ein Strafgesetzbuch einführen und die Polizeibehörde kommt dann erst 5 Jahre später.
Wir sind einfach noch nicht so weit, ne? Die Glücksspielbehörde wird ja ab morgen aufgebaut, aber das dauert halt, ne?
Ja, und das ist ja eine Übergangsvorgesehen bis Ende 2022.
Herr Fischer, wer gerne in Casinos geht oder wettet, der hat jetzt viel mehr Auswahl. Was gibt es dann für Möglichkeiten?
Ja, es gibt natürlich nach wie vor die klassische Spielhalle, wie wir sie kennen, oder wenige davon, die diesen Stichtag überleben werden. Dann gibt's natürlich das staatliche Angebot in Form der Spielbanken, Toto Lotto natürlich und eben die Sportwettanbieter sowohl im stationären Bereich als auch im Online-Bereich.
Ist das eine große Konkurrenz für Sie?
Nein, wir haben keine wirklich direkte Konkurrenz. Wir haben ganz unterschiedliche Zielgruppen. Deswegen können wir eigentlich ganz gut nebeneinander. Deswegen begrüßen wir auch als Branche der Automatenaufsteller den neuen Glücksspielstaatsvertrag ausdrücklich. Man hätte in der Tat zunächst die Behörde installieren müssen und auch wirklich arbeitsfähig herstellen müssen. Hinter vorgehaltener Hand hören wir, dass es frühestens Mitte 23 sein wird, dass die wirklich arbeitsfähig ist. Das wären also 2 Jahre ohne Aufsicht und Kontrolle, wo wir sagen, für den stationären Bereich wie die Spielhalle oder so vollkommen undenkbar. Mhm.
Ja. Im Jahr 2018 lag der Gesamtumsatz auf dem deutschen Glücksspielmarkt erstmals bei über 46 Milliarden Euro. Und das ist ohne Online- und Sportwetten. Und er ist weiter gestiegen. Kann sich Ihre Branche beklagen, Herr Fischer?
Nein, wir beklagen uns nicht. Und wir müssen ja auch ehrlich sein, wir haben ja seit 2012 ganz große Schritte gemacht. Mit dem Hilfesystem gemeinsam, mit der Forschung. Die Geräte wurden immer entschärfter, man hat immer mehr Rechnung getragen, es gibt die Einzelbespielung, es gibt Zwangspausen und jetzt kommt natürlich der letzte, aber wichtige und ganz, ganz große Schritt, das ist dann ab dem 1. Juli die spielformübergreifende Sperrdatei oder Zutrittskontrolle, also die Spielhallen im Bund, nicht nur in Baden-Württemberg, auch im Bund, genauso wie das stationäre Angebot der Sportwettanbieter, unterliegt derselben Zutrittskontrolle wie die Zutrittskontrolle in den Spielbanken, also dem staatlichen Angebot hier in Baden-Württemberg, Baden-Baden, Stuttgart und Konstanz.
Zutrittskontrolle, Spielerschutz. Frau Füchtenschnieder, Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das anders sehen, oder?
Ja, für uns ist das Sperrsystem das Herzstück der Suchtprävention und des Spielerschutzes. Und es ist eine Uraltforderung von uns, dass es eine spielformübergreifende Sperre geben soll. Und von daher sind wir sehr glücklich mit diesem Ansatz. Aber mit der Ausführung halt nicht. Momentan ist es so, dass Sie, wenn Sie sich sperren lassen, das ja bei Anbietern machen und es Regeln gibt, wenn sie sich entsperren lassen müssen, dann müssen sie nachweisen, dass der Grund für die Sperre nicht mehr vorliegt, also dass sie nicht mehr glücksspielsüchtig sind. Mit der neuen Regelung läuft alles über die Behörde und sie können ihre Sperre nach 3 Monaten, wenn sie so eine kurze Sperre beantragt haben, oder nach einem Jahr bereits aufheben lassen, ohne Begründung, ohne irgendwelche Überprüfung und so weiter. Und das ist für Menschen, die manifest suchtkrank sind, also wirklich so richtig schwer mit Geld verspielt, was einem nicht gehört, eventuell Knast und so weiter. Und die sich zum Beispiel in einer stationären Therapie befinden oder in einer ambulanten, ein zu kurzer Schutzzeitraum, weil man in dieser Zeit nicht wirklich genesen kann. Das braucht ungefähr 5 Jahre, sagen so Therapeuten in Kliniken und Suchtberatungsstellen, zumal auch die Haftung rausgenommen wurde. Jetzt ist es so, wenn eine Spielbank, und da haben wir viele, viele Fälle, fahrlässig eine Sperre aufhebt, dann, und der Spieler verspielt danach Haus und Hof, dann macht sich die Spielbank haftbar und muss für den entstandenen Schaden aufkommen. Und das haben wir jetzt alles raus aus diesem Gesetz. Und von daher hat es also was Positives. Aber die Länge oder die Dauer ist einfach zu kurz.
Also Sie hätten sich 5 Jahre gewünscht?
Ja, wir hätten uns 5 Jahre gewünscht. Übrigens auch die Kolleginnen und Kollegen, die die Schulungen in den Spielbanken machen, die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, um Gottes Willen, jetzt haben wir die Menschen motiviert, sich sperren zu lassen. Und das ist also eine völlig untragbare Lösung, wurde auch vorgetragen in der Anhörung, aber nicht gehört. Das Problem ist ja, dass man Menschen in einer Rückfallsituation, und gerade im ersten Jahr sind sehr viele Rückfälle, dass man da die besten Kunden den Unternehmen wieder zuführt.
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Es gibt in anderen Ländern bei Spielbanken, wenn sich jemand hat sperren lassen, einen Sperrbegleiter. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Und sowas wäre natürlich sinnvoll, dass man jemanden hat, der den gesperrten Spieler auch begleitet und guckt, ihm vielleicht hilft bei seiner Schuldenabtragung und so weiter. Und jetzt steht, wie Frau Fichtenschneider richtig gesagt hat, steht er ganz alleine da und kann sich nach 3 Monaten wieder entsperren.
Herr Fischer, Sie sind Automatenaufsteller in 2. Generation im Landkreis Heilbronn. Was genau macht ein Automatenaufsteller?
Wir betreiben bei uns im Schwerpunkt Spielhallen, also die klassische Spielhalle, in der Regel in einem Kerngebiet, also in innerstädtischen Bereichen angesiedelt. Und wir stellen dort die zulässige Anzahl an Geldspielautomaten auf, haben ein entsprechend geschultes Personal und sperren morgens die Türe auf, empfangen möglichst freundlich unsere Gäste und bieten ihnen eine gute Zeit der Freizeitgestaltung.
Für Baden-Württemberg bedeutet der neue Staatsvertrag ja, dass jetzt umgesetzt wird, was schon 2012 im Land beschlossen wurde. Bisher gab es allerdings sogenannte Härtefallregelungen, die jetzt nach fast einem Jahrzehnt auslaufen. Ihre Branche beschwert sich darüber, Herr Fischer, wieso?
Da muss man in der Tat ein Stück zurückgehen, nämlich die Intention für den Glücksspieländerungsstaatsvertrag 2012 ist ja in den Jahren zuvor begonnen worden und auch das Gedankengut und alles, was man an Studien und so weiter hatte, das mündet dann 2012 in eben diesem Glücksspieländerungsstaatsvertrag. Hier kam ja dann auch der Mindestabstand zum Tragen.
Mindestabstand heißt 500 Meter zwischen Casinos und auch, es geht auch um Schulen, ne?
Genau, und dann gab es die Übergangszeit, es gab verschiedene Auswahlkriterien und so weiter, die jedoch leider nicht in der Form für die Kommunen auch auswahlfähig und auch rechtssicher waren, sodass Auswahlentscheidungen getroffen werden konnten. Es gab viele Klagen auf vielen verschiedenen Ebenen und Gerichten am ganzen Bund. Und wir stehen leider heute auch noch, oder zumindest die Kommunen stehen heute überwiegend so da, dass sie überhaupt keine rechtssichere Auswahlentscheidung treffen können. Welche Spielhalle denn muss denn nun schließen? Welche darf bleiben? Deswegen läuft auch das Argument, in der Regel vorgetragen vom Wirtschaftsministerium, komplett ins Leere, dass wir eine Übergangszeit gehabt hätten und uns darauf hätten einstellen können. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel sagen, weil wir ja ein Familienunternehmen sind. Im Jahr 2012 waren meine Eltern 65 und 63, als ihnen dieses Gesetz präsentiert wurde. Und seit diesem Zeitpunkt ist unsere Unternehmen in einem Härtefall und in Duldungsphasen und ist seit diesem Zeitpunkt auch nicht mehr zu übertragen. Das heißt, die Altersvorsorge, quasi die Möglichkeit, das Unternehmen zu verkaufen für die Altersvorsorge, war mit diesem Moment weg, weil es war nicht mehr übertragbar rechtlich. Weder an meine Schwester und mich, noch an einen Dritten. Und ich kann Ihnen eins versichern, einen Satz noch bitte. Jeder Spielhallenbetreiber, jeder Automatenunternehmer hätte alles Mögliche getan, um Ausweichstandorte zu machen und oder um sich auf die neue Situation einzustellen. Aber mit dem neuen Gesetz 2012 war ja die Gesamtlage gleich so scharf definiert, dass es überhaupt nicht möglich war, Ausweichstandorte zu realisieren. Der 500 Meter Mindestabstand ist so massiv, dass sie gar keine Ausweichbewegung machen können. Die schiere Anzahl der Standorte geht zurück.
Das war ja auch die Intention des Gesetzgebers, Herr Fischer. Die Intention des Gesetzgebers war ja, den Spielhallenbestand zu reduzieren, weil das wissen wir alle hier in der Runde. Spielhallengeräte sind das suchtrelevanteste Glücksspiel in Deutschland. Und es hat in den vergangenen Jahrzehnten auch immer so Ausweitungen von Seiten ihrer Branche gegeben, dass man mehrfach Spielhallen gemacht hat, obwohl das erstmal nur eine Konzession war und so weiter und so weiter. Und da ist der Gesetzgeber dann rangegangen und hat gesagt, wir machen es jetzt mit den Mindestabständen. Und das sind ja Regelungen, die das Bundesverfassungsgericht auch bestätigt hat. Also es geht nicht darum, dass sie dann Ausweichstandorte finden, sondern dass sie auch einige Standorte schließen.
Da steckt ja dieser Las Vegas-Effekt dahinter. Richtig, Frau Füchtenschnieder?
Ja.
Also das heißt, man versucht einfach zu verhindern, dass Spieler von der einen Spielhalle, in der sie was verspielt haben, gleich in die nächste wandern, ohne einfach mal einen Moment zu haben, wo sie darüber nachdenken können. Halten Sie das nicht für sinnvoll?
Darf ich vielleicht einhaken, weil es ging primär darum, die Spielhallenflut einzudämmen. Und gewerberechtlich kann man eine existierende Spielhalle nicht schließen. Dann wurden aber, um das glücksspielrechtlich zu machen, wurden Argumente gesucht. Und das sind die Argumente, die Sie eben genannt haben, sind nicht die wahren Argumente. Die wahren Argumente sind halt, um die Spielhallenflut einzudämmen. Das war ein Punkt. Das zweite, es gab ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs, der angemahnt hat und hat gesagt, Deutschland, ihr müsst eine kohärente Regulierung machen. Ihr könnt nicht da Bereiche haben, die nun die gefährlichsten Bereiche sind, aber die nicht eurer glücksspielrechtlichen Regulierung unterliegen. Das waren die zwei wahren Gründe, dass 2012 sozusagen der Mindestabstand reinkam. Die anderen Gründe sind vorgeschoben.
Wir reden jetzt natürlich über Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz sind diese Ausnahmeregelungen, also der Mindestabstand zum Beispiel, gerade um weitere 7 Jahre verlängert werden. Die Frage ist, macht das dann noch Sinn? Das ist ja kein bundeseinheitliches Regelwerk dann mehr, oder Herr Becker?
Nein, das ist ein Problem. Und das Problem haben wir ja gelöst bei dem Online, bei dem Internet. Da haben wir die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, die letztendlich für diesen Bereich zuständig ist. Aber bei dem stationären Spiel sind immer noch die einzelnen Bundesländer zuständig. Und da wäre es auch sinnvoll, eine einheitliche Linie zu kriegen. Die ist aber leider bisher noch nicht vorhanden.
Momentan ist es so, dass je nach politischer Konstellation in den Bundesländern es den Verbänden der Automatenindustrie gelungen ist, diese Regelung wegzulobbyieren. Und das finde ich auch vom Signal her, also dass man Gesetze so weglobbyiert, das macht mich ein bisschen sprachlos.
Darf ich das vielleicht ergänzen von Frau Füchtenschnieder, wenn wir jetzt zu dem Internetspiel kommen? Sie kennen alle die Sportwettengeschäfte, die ja bisher immer schon da waren. Diese Sportwettengeschäfte werden jetzt legal und andere Sportwettengeschäfte dürfen sich nicht niederlassen, weil sie einen Mindestabstand zu diesen ehemals illegalen, nun legalisierten Sportwettengeschäften einhalten müssen. Also mal es drastisch gesagt, ein Idiot, wer sich in der Vergangenheit an die Gesetze gehalten hat, der hat jetzt das Nachsehen. Weiterhin haben wir auch jetzt bei der Liberalisierung des Internet werden diejenigen zugelassen, die also illegal in der Vergangenheit angeboten haben. Andere Länder haben das besser gemacht. Holland hat gesagt, wenn ihr illegal in der Vergangenheit in den letzten 3 Jahren angeboten habt, dann seid ihr nicht zuverlässig, ihr kriegt keine Lizenz. Deutschland sagt, okay, ihr habt illegal angeboten, hier habt ihr zur Belohnung noch eine Lizenz.
Wie genau werden denn jetzt die Lizenzen vergeben und nach welchen Kriterien?
Meines Wissens ist bisher keine einzige Lizenz für das virtuelle Automatenspiel vergeben. Man kann sich erst ab 1.7. dort beantragen, eine Lizenz. Sportwettenlizenzen sind schon vergeben. Das heißt, es müssen bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Aber dort wird nicht der Spielerschutz in den Vordergrund gestellt, sondern eher sozusagen die technischen Anforderungen. Das ist das Ergebnis des ganzen Glücksspieländerungsstaatsvertrags.
Aber ich würde noch mal ganz gerne an dieser Stelle, weil es noch um die Lizenzen geht, einhaken, Herr Becker, und das an einem Beispiel illustrieren. Wir haben zum Beispiel den Sportwettenanbieter Bet at Home. Wenn Sie auf dessen Homepage mal schauen, dann steht da, dass der eine Sportwettenlizenz hat vom Regierungspräsidium Darmstadt. Die sind inzwischen ja vergeben, die Sportwettlizenzen. Und auf der gleichen Seite kann ich aber Slots spielen, also Automatenspiele online. Und da steht, diese Automatenspiele, die seien in Malta registriert. Und da frage ich mich, wieso gibt die Behörde in Darmstadt diesem Anbieter eine Sportwettenlizenz, wenn er auf der gleichen Seite illegal weiterhin anbietet. So wird verfahren, und das sind aus meiner Sicht falsche Signale an diese Branche, die ja in den letzten Jahren nachhaltig bewiesen hat, dass sie nicht unbedingt bereit ist, sich an die deutsche Gesetzgebung zu halten. Hier wäre wirklich ein entschiedeneres Auftreten der Aufsicht angezeigt.
Hätte denn der Anbieter von Lizenzen, der Staat in dem Fall, die Durchsetzungskraft überhaupt, um daran was zu ändern?
Also muss man unterscheiden bei den legalen und bei den illegalen. Bei den legalen kann er natürlich die bestrafen mit einer Ordnungswidrigkeit, also ein Bußgeld, oder kann ihnen die Lizenz entziehen. Bei den illegalen ist das Problem, dass die in Malta sind. Das heißt, da kann die Glücksspielaufsicht kaum oder überhaupt nicht gegen vorgehen, weil es das Ordnungsrecht ist und nicht das Strafrecht. Da wäre es sinnvoll, dass man strafrechtlich auch gegen die vorgehen kann. Wir haben nun seit 10 Jahren oder mehr Jahren illegale Internetangebote, alle überall erhältlich. Es ist bisher kein einziger illegaler Online-Anbieter verurteilt worden, obwohl nach dem Strafgesetzbuch das illegale Anbieten von Spielen, Glücksspielen mit Gefängnis bis zu 2 Jahren bestraft werden kann. Das ist ein zahnloser Tiger. Das heißt, die Glücksspielaufsicht kann maximal ein Ordnungsgeld von 500.000 verhängen, wenn sie denn überhaupt irgendwann so weit kommt. Das ist das, was ein illegaler Online-Anbieter an einem halben Tag verdient. Da lacht er drüber.
Und die Kappung der Finanzströme, das ist ja ein probates Mittel, wissen wir aus den USA. Und das wäre ja möglich. Die Banken könnten angewiesen werden, alle Zahlungsströme nach Malta zu checken. Und das sind nicht so viele. Das meiste ist irgendwie Tourismus, glaube ich, Bauwirtschaft und illegales Glücksspiel. Und dann könnte man die Banken mit in die Haftung nehmen. Und man kann es ja erkennen, das wissen wir inzwischen. Es gibt durchaus Instrumente, aber da müsste die BaFin auch mal tätig werden. Und nicht wie bei Wirecard weiterschlafen, sondern mal aktiv die Banken auch anweisen und auch da mal den Vorständen entsprechende Signale geben, dass das nicht weiter geduldet wird, dass hier mit diesen illegalen Anbietern Geld verdient wird.
Nur die BaFin sagt, das interessiert uns nicht. Damit haben wir nichts zu tun mit Geldwäsche.
Herr Becker, Sie leiten ja eine Forschungsstelle Glücksspiel, eine eigene Forschungsstelle zu diesem Thema. Wozu brauchen wir sowas, wenn es bei solchen Staatsverträgen überhaupt nicht berücksichtigt wird, was Sie für Erkenntnisse haben?
Es wird nur in einem sehr geringen Umfang berücksichtigt. Also diese gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, die fordern wir seit 10 Jahren, die ist ja jetzt endlich gekommen. Aber Sie müssen wissen, wir sind Wissenschaftler, und Politik und Wissenschaft sind 2 unterschiedliche Schuhe. Manchmal treffen sie sich, aber manchmal macht die Politik etwas, was der Wissenschaft nicht entspricht.
Ab 1. Juli werden jetzt Online-Glücksspiele wie Rennwetten, Sportwetten und öffentliche Lotterien auch besteuert, nämlich mit 5,3% des geleisteten Spieleinsatzes. Ist das ein angemessener Satz, Herr Fischer?
Der entspricht ungefähr dem, was wir an Vergnügungssteuer, an kommunaler Vergnügungssteuer bezahlen. Und das ist aus unserer Sicht her ein angemessener Steuersatz. Ja.
Also Sie fühlen sich auch gerecht behandelt gegenüber den Online-Anbietern?
In dem Fall ja. Unsere Umsätze unterliegen natürlich noch der Umsatzsteuer. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Maß, mit dem wir d'accord gehen. Ja.
Vergangenes Jahr sind bundesweit 7,9 Milliarden Euro Spieleinsatz bei den deutschen Lottogesellschaften getätigt worden. Davon flossen 3,1 Milliarden an Steuern und Abgaben in die Landeshaushalte. Das heißt, dass bundesweit von den Lottogesellschaften jeden Tag 8,2 Millionen Euro an das Gemeinwohl zurückgegeben worden sind. So sagt das der Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz. Glücksspiel und Gemeinwohl, passt das zusammen, Herr Fischer?
Ja, also in dem Glücksspielbereich des öffentlichen Spiels ist das ja verankert und das finden wir auch richtig und das gehört auch so. Ja, hier geht's ja wie gesagt um die Erträge aus dem staatlichen Angebot, also dem Toto-Lotto-Bereich und den Spielbanken, wenn ich richtig informiert bin. Bei uns ist es ja so, wir sind auf kommunaler Ebene, wir sind ja das sogenannte kleine gewerbliche Spiel und wir zahlen in hohem Maße kommunale Abgaben und hier allen voran natürlich die Vergnügungssteuer und die Gewerbesteuer. Allein in Baden-Württemberg, das Land Baden-Württemberg hat in den letzten 3-4 Jahren, ich spreche mal vor 2020, also vor den Pandemiejahren, rund 30% des Vergnügungssteueraufkommens im Bund sind in Baden-Württemberg geleistet worden. Wir sprechen hier im Mittel der Jahre 2017 bis 2019 von knapp 270 Millionen reiner Vergnügungssteuer pro Jahr an die Kommunen, was auch zu 100% dort verbleibt. Was die Kommunen mit dieser Vergnügungssteuer machen, wie sie sie einsetzen, ob sie dort das Hilfesystem, das örtliche unterstützen oder soziale Themen machen oder lediglich Straßen reparieren und den kommunalen Haushalt aufbessern, das entzieht sich uns, weil es ja hier auch keine Zweckbindung gibt. Es wird zwar unter dem Deckmantel der Steuerung der Spielhallen oder der Automaten erhoben und die Wünsche nach immer mehr Vergnügungssteuer sind natürlich auch da. Das Witzige ist ja, jetzt wissen manche Kommunen schon, wie viel Spielhallen sie verlieren und wie groß die Steuerlöcher werden und schon kommen die ersten Rufe, die Vergnügungssteuer für die wenigen überlebenden Unternehmen massiv zu erhöhen. Wissen Sie, wenn Sie Kommunen etwas nicht haben wollen, dann muss man auch dazu stehen und sagen, es ist so, wie es ist, wir wollen die weghaben, aber dann kann man nicht sagen, oh, jetzt fehlt uns Geld, jetzt müssen wir von den wenigen Verbleibenden gleich noch viel, viel mehr einkassieren. Die Doppelzüngigkeit zeigt sich hier sehr deutlich. Ja.
Aber Herr Fischer, sind das nicht die Kommunen, die gerade niedrige Vergnügungssteuersätze noch haben, die jetzt sich angleichen?
Nein, Frau Fichtenschneider, nein, beim besten Willen nicht. Lesen Sie bitte die aktuelle Presse in Baden-Württemberg. Wir haben Kommunen, die wollen von 25% Bruttobesteuerung auf Werte darüber, die noch nicht mal rechtlich gedeckt sind. Also da muss man noch mal genau hingucken.
Aber unter dem Strich müsste es doch so sein, dass wenn es jetzt mehr Anbieter gibt, auch Online-Anbieter, die alle Steuern bezahlen, dass der Staat mehr Einnahmen hat. Ist das nicht so?
Das wird so sein. Also man erwartet schon steigende Einnahmen. Ich möchte noch mal einmal ganz kurz was zu Lotto sagen und dem Gemeinwohl. Man müsste diese Regelung eigentlich mal wirklich auf den Prüfstand stellen, finde ich, weil damit die Ausbreitung des Lottomarktes auch häufig immer so begründet wird. Lotto expandiert ja momentan sehr stark. Es gibt andere Länder, zum Beispiel in der Schweiz ist es so, das wird anders verteilt. Da geht es zum Teil in die Rentenversicherung und in den Haushalt und so. Ich persönlich fände das eine günstigere Lösung, wenn also die politischen Entscheidungsträger Zugriff auf dieses Geld hätten und nicht dieses merkwürdige System der Destinatäre. Das hätte einfach nochmal eine andere Relevanz und ich fände es demokratischer, wenn das so sein würde. Aber das ist inzwischen so ein altes System, dass man da kaum was drüber sagen darf, weil zu viele Profiteure da halt auch inzwischen gibt. Was die Zweckabgaben angeht, ich denke auch, die Größe des Glücksspielmarktes und die Sorge dafür, dass die Hilfeeinrichtungen und die Forschung und die Prävention ordentlich ausgestattet sind, da muss irgendwo ein Zusammenhang her. Es kann nicht sein, dass das immer weiter steigt und die Hilfeangebote in einigen Ländern wirklich sehr mager sind und in einigen Ländern auf dem Stand von vor 20 Jahren. Das müsste sich anpassen. Also unser Verband diskutiert momentan, dass man auch wirklich das Ende der Bescheidenheit einläutet und sagt, also alle Unternehmen müssen exakt die gleiche Summe, die sie für Werbung ausgeben, in einen Topf einzahlen, der von den Gesundheitsministerien verwaltet wird und dann eben für den Bereich Prävention, Forschung und Beratung zur Verfügung steht.
Frau Theis, Sie hatten ja das Gemeinwohl und die Zweckabgabe angesprochen, also die Erträge der staatlichen Lottogesellschaften. Wenn man sich anguckt, wohin die fließen, das ist Kultur, Sport und Denkmalschutz. Es fließt nicht in die Glücksspielforschung, es fließt nicht in die Suchtprävention. Das ist schon erstaunlich, dass sozusagen das eine Art Zweckentfremdung dieser Gelder in meinen Worten stattfindet.
Dazu müsste man ja vielleicht auch noch sagen, dass Glücksspielsucht unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten eine der teuersten psychischen Erkrankungen ist. Wird das besser oder schlechter mit dem neuen Staatsvertrag?
Naja, besser wird es ja nur, wenn weniger Menschen Schaden erleiden. Und das müssen wir jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Man muss ja bedenken, wenn man diese Werbekampagnen sieht und diese ganzen Diskussionen, dann vergisst man immer darüber, dass die Mehrheit der Bundesbürger gar nicht spielen. Also nach Erhebung der BZGA haben 2,6 bis 2,7% der Befragten in Spielhallen gespielt. Also das sind ja ganz wenige und dabei nimmt das so einen großen Teil der Diskussion ein. Gleiches gilt für die Online-Casino-Spieler. Das sind nicht die Mehrheit der Bevölkerung, die da mal hingehen und 10 Euro verzocken, sondern das sind ganz wenige, die ganz viel verspielen. Und da sieht man auch diese Dynamik und gerade die suchtrelevantesten Glücksspiele. Das sind die, wo wenige spielen, aber von der Summe her viel verspielen. Und mit problematischen Spielern machen die Glücksspielanbieter eigentlich ihr Geschäft, nicht mit denen, die mal sich hin und wieder ein Los kaufen oder auf ein Fußballspiel tippen. Und das macht ja die Brisanz aus und auch die Vehemenz, mit der hier diskutiert wird, dass wir sagen, das sind suchtrelevante Glücksspiele und nicht irgendwie eine läppische Freizeitbeschäftigung, wo ich nachher abends vergnügt nach Hause gehe. So ist das ja nicht.
Ist nicht auch das Online-Glücksspiel suchtrelevanter, weil es immer und überall verfügbar ist? So kritisiert das die Drogenbeauftragte der Bundesregierung.
Ja, das erhöht die Gefährlichkeit, weil sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche spielen können und sie können ganz unauffällig auch spielen. Also wenn sie da an ihrem Handy rumdaddeln, dann denkt jemand, sie beantworten vielleicht gerade eine SMS und in Wirklichkeit setzen sie eine Sportwette oder ähnliches. Also das erhöht schon die Gefährlichkeit der Glücksspiele.
Man darf aber nicht alle Glücksspiele über einen Kamm scheren. Das heißt, die einzelnen Glücksspielformen haben ein unterschiedliches Suchtgefährdungspotenzial. Das heißt, derzeit nach den Daten zu urteilen, die aus den Therapieeinrichtungen vorliegen, ist das Hauptproblem, sind die Spielhallen und die Gaststätten, also das Automatenspiel in den Spielhallen und Gaststätten. Es ist anzunehmen, dass in Zukunft das virtuelle Automatenspiel und die Sportwetten eine größere Bedeutung gewinnen. Lotterien oder gar die Soziallotterien oder die Gewinnsparlotterien, da gibt es so gut wie gar keine Süchtigen. Österreich zum Beispiel hat die Sportwetten sind dort akzeptiert und da sind mittlerweile 20-30% pathologischen Spieler, die sich in Therapie begeben, sind Sportwettenspieler. Das Suchtgefährdungspotenzial ist entscheidend und je schneller ein Spiel ist, umso höher ist das Suchtgefährdungspotenzial. Je mehr ein Spieler dem Spieler suggeriert, dass er Einfluss auf das Spielergebnis hat, umso höher ist das Suchtgefährdungspotenzial. Also das ist bei den Einzelnen, man kann nicht sagen, jedes Glücksspiel macht süchtig, sondern man muss schon unterscheiden.
Aber das ist ein interessanter Vortrag.
Das hatten wir ja vorhin eigentlich auch schon so gesagt. Ganz viele Menschen spielen Lotto, aber unten kommen relativ wenige Glücksspielsüchtige raus. Ganz wenige spielen in Spielhallen und bei Online-Casino-Spielen kommen ganz viele Süchtige raus. Bei den niedrigschwelligen Angeboten, bei Online-Beratung, Telefonberatung, haben wir inzwischen 40% Online-Casino-Spieler. Die melden sich ja bei den niedrigschwelligen Angeboten, weil die anonym sind und so schneller als in den klassischen Beratungsstellen. Da sieht man schon, wie sich der Markt verändert hat.
In Österreich ist, Herr Becker, korrigieren Sie mich, das Sportwettangebot ja schon seit vielen Jahren legal. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, ich sage jetzt mal, ich setze mich mal auf den Stuhl eines problematischen Spielgastes, der Hilfe annehmen möchte. Und jetzt habe ich mich dazu durchgerungen, zum Hilfesystem zu gehen. Dann werde ich ja dort, habe ich ja sowieso schon mal ein schlechtes Gefühl oder bin ganz stolz auf mich, dass ich mich jetzt diesen Weg gegangen bin. Und selbst wenn ich mich bisher eines, ich nenne es mal, illegalen Angebotes bedient habe, also illegales Online-Glücksspiel in Deutschland oder Poker an irgendwelchen privaten Räumen oder sonst irgendwo, dann werde ich natürlich nicht bei der Hilfestelle auch noch gleich sagen, erstens habe ich ein Problem im Spiel und zweitens habe ich nur das illegale Angebot genutzt. Damit will ich, glaube ich, nicht um die Ecke kommen. Deswegen finde ich das jetzt total spannend, was die nächsten Monate und Jahre bringen wird an Erkenntnis hier in Deutschland und wie sich das verschieben wird. Weil vielleicht ist auch der gewillte Hilfesuchende nun auch bereit, weil es einen viel größeren Blumenstrauß an legalen Angeboten gibt, auch tatsächlich über die zu reden. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht aus dem Hilfesystem.
Das ist das Problem. Wir haben eine Umfrage gemacht und haben normale Bevölkerung gefragt, ist das ein legales oder ein illegales Angebot? Die normale Bevölkerung vor einem Jahr wusste gar nicht, was im Online-Bereich illegal ist und was legal ist. Wer weiß denn schon, dass eine Lizenz aus Malta wenn das auf der Homepage ist, es sich um einen illegalen, in Deutschland illegalen Anbieter handelt. Das weiß kaum jemand. Wer weiß denn schon, wenn er auf eine Seite eines Sportwettenanbieters geht und dort online virtuelles Automatenspiel angeboten bekommt, dass das illegal ist? Wer weiß denn schon, dass er bei einem Zweitanbieter von Lotterien seinen Lottoschein abgibt, dass das illegal ist? Das wissen die Leute in der Regel gar nicht, weil das auch nicht ausreichend kommuniziert wird und weil die Glücksspielaufsicht auch nicht dafür sorgt, dass klar ist der Unterschied zwischen legal und illegal.
Man sieht im Fernsehen Werbung für illegales Glücksspiel und dann soll man wissen, dass das illegal ist. Also das ist schon ganz schwierig und ist nicht richtig kommuniziert. Herr Fischer, die Klienten selbst sind in den Befragungen und bei den Beratungsstellen recht offen. Also okay. Da haben wir nicht die Erfahrung gemacht, dass jemand das nicht sagt. Also okay. Da gibt es auch diverse Untersuchungen, die immer noch mal so ein paar Lügenfragen eingebaut haben. Also sind da schon relativ offen.
Wann ist denn der Punkt, wann die Leute sagen, ich komme da nicht mehr mit zurecht, ich melde mich an eine Beratungsstelle?
Ja, der Punkt, das ist so was Individuelles. Also früher hat man immer gesagt, man muss ganz tief fallen und erst ganz unten in der Gosse liegen und so. Das ist schon lange nicht mehr so. Das merken Menschen, wenn so Dissonanzen entstehen zwischen dem, was ich so vorgebe und auch von dem, wie ich wirklich lebe. Und wenn dann so Teile davon an die Öffentlichkeit kommen, manche sind wirklich richtig froh, wenn sie angesprochen werden, wenn sie quasi erwischt werden, wenn das Kartenhaus an einigen Stellen einbricht und sind dann in solchen Situationen ansprechbereit. Natürlich ist bei Süchtigen generell auch so eine Verleugnungstendenz, dass man versucht, das möglichst lange vor anderen geheim zu halten, weil man sich auch schämt, dass man das nicht im Griff hat. Alle anderen können das, nur ich kann das irgendwie scheinbar nicht. Und von daher ist es wichtig, dass man da mit Betroffenen, also auch für Angehörige als Tipp, dass man versucht, die Vorwürfe, es ist schwer, das wissen wir, aber dass man versucht, die Vorwürfe rauszuhalten und so zu sehen, da hat jemand ein Problem entwickelt und braucht jetzt wirklich auch Hilfe und Unterstützung.
Wir haben ja die Sportwetten schon mehrfach angesprochen. Gerade im Fußball ist das Wetten ein ganz normaler Teil der Sportkultur. Ist genau sowas nicht ein Problem, dass man suggeriert den Menschen, die ein Problem damit haben, alles gut, alles normal?
Ja, insbesondere sportbegeisterte Menschen nehmen ja an diesen Sportwetten teil. In Sportvereinen wird viel gezockt. Ne? Also wir kennen Beispiele, wo der Trainer mit den Jugendlichen Scheine ausfüllt und die dann abgibt und das nachher geteilt wird. Das ist ganz, ganz langsam, bildet sich da jetzt erstmal ein Bewusstsein, dass das vielleicht nicht so schlau ist. Spötter sagen ja, wenn du willst, dass dein Kind nicht keinen Alkohol trinkt und nicht anfängt zu zocken, schick's auf keinen Fall in Sportverein und rauchen, weil das da häufig gelernt wird. Ne? Man denkt immer erst, das tut dem Kind gut, aber das kommt eben mit diesen Dingen in Kontakt. Und sportbegeisterte Menschen haben halt das Gefühl, sie kennen sich aus in der Materie und sie können da Einfluss oder sie wissen was. Sie sind dem Tipp näher als jemand, der eben keine Ahnung vom Fußball hat.
Glücksspielwerbung aktiver Sportlerinnen und Funktionärinnen ist ja ab dem 1.7. auch hierzulande verboten. Ist das dann eine gute Sache?
Naja, längst überfällig. Ne? Also es ist längst überfällig. Und auch, ja, man muss dann sagen, aktiv, wer ist Funktionär? Also sind ja immer noch bekannte Fußballer. Nehmen wir mal den Schweinsteiger, der macht sich da jetzt als Sportreporter, irgendwie taucht er da dauernd auf, ist aber die Werbefigur der Automatenindustrie. Und aus meiner Sicht wäre so ein Job eigentlich für ihn nicht der richtige, muss ich ganz wirklich sagen. Also weil das eine falsche Botschaft ist, insbesondere auch an junge Menschen. Aber ehrlich, ich finde, Glücksspielwerbung müsste gar nicht sein. Wir müssen uns überlegen, ob Werbung für Suchtmittel zu vergleichen ist mit Werbung für, weiß ich nicht, Mineralwasser oder sonst was. Mhm. Wir haben das bei Alkohol und Tabak, sind wir da inzwischen schon weiter, aber in den Sportstadien taucht diese Sportwettwerbung auf. Und wenn man mal bei irgendeinem Bezahlsender Fußball guckt, wird man zugedonnert mit diesen Werbungen und man kann sie nicht abschalten. Sky in England hat inzwischen so einen Knopf, da kann ich draufdrücken, ich möchte keine Sportwettenwerbung sehen. Also sobald es das bei uns gibt, drücke ich auch auf diesen Knopf und zwar ganz fest.
Ja, das Problem ist, dass mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag die Werbung weitestgehend liberalisiert wurde. Vorher hatte man Werberichtlinien und jetzt darf man werben, solange diese Werbung nicht unmäßig oder übermäßig ist. Das wird dazu führen, vermutlich, dass es in Zukunft die Werbung zunehmen wird. Das wiederum wird dazu führen, das haben wir erlebt in Italien, das haben wir erlebt in Spanien, dass die Werbung so penetrant wurde, dass die Bevölkerung auf die Barrikaden gegangen ist. Das heißt, in Spanien ist Werbung mittlerweile verboten für Glücksspiele, weitergehend in Italien auch. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch die Entwicklung sein in Deutschland. Wir liberalisieren Werbung, es wird überfluten und irgendwann wird die Werbung dann ganz verboten werden.
Und die Spielhallen haben ja schon seit 10 Jahren Werbeverbot. Ja.
Also das wäre dann sogar in Ihrem Sinne, Herr Fischer?
Nochmal, das ist ein Markt, der uns, der zwar im Glücksspielsektor ist, aber mit dem wir keinerlei, sage ich mal, direkte Berührungspunkte haben. Wenn Sie mich als Privatperson fragen, ich finde es auch zu viel. Aber wie gesagt, wir als Spielhallen und als stationäres Angebot haben ja schon seit 2012 ein absolutes Werbeverbot. Und das wird auch sehr gut eingehalten und vor allem wird es auch kontrolliert. Ich bin wirklich sehr gespannt, was die nächsten 2 Jahre hier an Kontrolle stattfinden wird im Land. Und ich bin auch sehr gespannt. Wir hatten das vorhin ganz kurz angeschnitten, das Thema mit den Steuereinnahmen aus Online. An dem Ende bin ich auch sehr gespannt, was die Einnahme im Bund sein wird. Wo sie auf jeden Fall wegbrechen wird, ist kommunal. Wir sprechen hier allein in Baden-Württemberg in der aktuellen Legislaturperiode von rund 1,5 Milliarden für die Kommunen an Vergnügungssteuer und Gewerbesteuer. Also das wird alles sehr spannend werden, was denn dieses neue legalisierte, unkontrollierte Online-Gaming in den nächsten 2 Jahren an Steuern auf der einen Seite produziert und an Klienten für das Hilfesystem von Frau Füchtenschneider. Ja, ich bin da wirklich gespannt. Mal gucken, ob wir alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen in 2 Jahren und uns wundern, warum wir nicht auf die Kollegen Füchtenschneider, Becker und Trümper gehört haben rechtzeitig.
Ja, vielleicht zur Ergänzung, Herr Fischer, Sie sind da nicht ein typischer Vertreter der Automatenwirtschaft. Es gibt natürlich Spielhallenbetreiber oder Automatenhersteller, die auch ins Internet gegangen sind, die dieselben Spiele, die sie in der Spielhalle spielen können, jetzt auch im Internet spielen können. Also diese Trennung betrifft Herrn Fischer, aber er betrifft nicht die ganze Automatenwirtschaft. Im Gegenteil, das heißt, die großen Hersteller, die sind schon längst im Internet, also die Automaten in den Spielhallen sozusagen produzieren. Das heißt, da fließt es schon zusammen und es gibt mittlerweile auch Versuche, dass sozusagen die einzelnen Spielhallen ins Internet gehen. Also das wird man sehen, wie die Entwicklung weitergeht.
Wir als Familienunternehmen haben im Familienrat beschlossen, dass wir hieran eben nicht teilnehmen werden. Das ist für uns einfach auch, muss ich ehrlich sagen, eine Nummer zu groß. Und wir haben es gerade diskutiert. Die Werbung wird liberalisiert. Wir werden wohl geflutet werden mit Werbung auf allen Kanälen. Das ist für einen Unternehmer, selbst wenn er 5 oder 8 Spielhallen hat, monetär überhaupt nicht zu stemmen, in diesem Markt der Top 10 oder Top 15 überhaupt mit zu konkurrieren. Und deswegen glaube ich als Automatenaufsteller gar nicht, dass dieser Markt überhaupt interessant sein kann für einen kleinen Automatenaufsteller auf lokaler Ebene, weil das ist ein globales Business, ja, und kein lokales.
Also Abstandsregeln hin oder her, Sie hätten das neue Gesetz sowieso nicht überlebt, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen.
Wir werden es hoffentlich überleben. Für uns als Familie bedeutet es, wir werden in Baden-Württemberg 40% unserer Konzessionen verlieren. Das ist massiv. Ja. Wir werden natürlich nicht um Entlassungen herumkommen. Wir werden die Struktur des Unternehmens anpassen müssen. Die Brötchen werden kleiner. Ich glaube nicht, dass alles, was heute so verteufelt wird an der Spielhalle, plötzlich damit verschwindet, weil die Spielhallen aus dem öffentlichen Blick geraten sind. Ganz im Gegenteil. Wissen Sie, im aktuellen Koalitionsvertrag hat man das Cannabis jetzt legalisiert in Baden-Württemberg, 10 Gramm, mit dem Argument, und so steht es auch wortwörtlich im Koalitionsvertrag drin, der Entkriminalisierung des Konsumenten, gut gemeint, aber die Beschaffung ist nach wie vor nicht definiert. Und im Umkehrschluss, wenn wir jetzt rund 80% des legalen Glücksspielmarktes von Spielautomaten in Baden-Württemberg abschaffen, nehme ich mal Beispiel Heilbronn, von 22 Spielhallen bleiben 2 Stück übrig für rund 110.000 Einwohner, da gibt es kein legales Angebot mehr. Und somit wird der bisher legale Spielgast einem kontrollierten Produkt und Angebot in die Illegalität gedrungen, weil er muss ein Angebot wahrnehmen, wenn er den Automat spielen will, was eigentlich nicht mehr legal ist. Somit haben wir genau das Gegenteil wie beim Cannabis. Hier sprechen wir von der Entkriminalisierung des Kunden und bei uns betreiben wir per Gesetz eine Kriminalisierung, weil wir das legale Angebot minimieren, radikal minimieren und den Gast dorthin schicken, wo er unkontrolliert agieren kann.
Widerspruch, Herr Fischer. Also jetzt gerade während der Covid-Pandemie und während des Lockdowns haben wir gesehen, als die Spielhallen geschlossen waren, dass viele Spieler, ich beobachte das in den Foren und Facebook-Gruppen, so erleichtert waren und gesagt haben, boah, jetzt haben die zu und ich schaffe das jetzt endlich und ich gehe jetzt und ich bleibe dabei und so weiter. Und alle waren erleichtert und einige haben das auch geschafft. Aber mit den Wiedereröffnungen lese ich nur noch von Rückfällen. Also ein ganzer Teil von denen sind rückfällig. Und es ist nicht so, dass angestammte Spielhallenspieler schwuppdiwupp ins Online-Casino überwandern. So ist das nicht. Jedes Angebot findet eigene Kunden. Und ich finde das, was ich in einer Spielhalle finde, nicht im Online-Casino vor. Und das kann man nicht einfach so vermischen. Und von daher stimmt das nicht, dass die einfach alle dann überwandern. So ganz junge, die schon eh so digital aufgewachsen sind, die gehen gar nicht vielleicht mehr in die Spielhallen, sondern die gehen gleich in die zu den digitalen Angeboten. Aber dieser Wechsel, der stimmt so nicht.
Frau Fischer meinte auch sicherlich nicht den Wechsel von den Spielhallen ins Internet, weil das ist bekannt, dass das eigentlich zwei getrennte Märkte derzeit noch sind. Das heißt, wer in eine Spielhalle geht, spielt nicht unbedingt im Internet. Sogar das Internetverhalten der Spielhallengäste ist eher unterdurchschnittlich. Aber ja, man kann nicht sagen, das können wir nicht vorhersehen, wie läuft es mit den illegalen Casinos, illegalen Spielhallen hinter der Kneipe. Ich kenne eine Kneipe, da hört man immer das Gedudel der Automaten und das ist ein Imbiss und ab und zu gehen da Leute durch und hinten rein und spielen dort und kommen wieder raus. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, was mit den Geschäften oder mit den Räumlichkeiten passiert und das sieht man in Berlin sehr gut. Da, wo die Automaten vorher waren, sind jetzt Sportwettengeschäfte. Das heißt, es findet einfach nur ein gewisser Wandel statt. Das heißt, die Spielhalle schließt, das Sportwettengeschäft geht rein.
Wir werden sehen, wenn die Mindestabstände da auch haben, dann kann das ja in dieser Form so nicht passieren.
Frau Füchtenschneider, gucken Sie bitte Berlin an. In Berlin wurde radikal die Spielhallen zurückgeschnitten. Radikalst. Sowas gibt's nicht im sonstigen Bundesgebiet. Und das war im letzten Jahr. Und wir sehen das Ergebnis. Das illegale Angebot in Berlin ist mindestens 10-mal so groß wie das legale Angebot, was heute noch verfügbar ist. Und das wird es überall geben. Es wäre für mich als Betreiber heute ein einfaches, illegale Geräte aus osteuropäischer Produktion zu besorgen und die irgendwo aufzustellen. Und ich sage Ihnen, die Kunden würden auch kommen. Und während der Pandemie sind auch diese Geräte gelaufen. Wir sind beide d'accord, dass jeder Kranke einer zu viel ist. Da bin ich 100% bei Ihnen. Aber ich glaube nicht, dass wir es qualitativ hinkriegen. Und ich glaube, dass wir dem Hilfesystem einen Bärendienst aufbinden, wenn wir ein geordnetes, gutes, qualitativ hochwertiges Angebot darbieten können. Ich bin nicht für Ausweitung oder sonst was. Und Herr Becker hat es vorhin so recht gesagt, es sollte zurückgedrängt werden. Wir werden jetzt eine Rückdrängung erleben. Wir müssen uns nur die statistischen Zahlen anschauen, wie viel Spielhallen per se es 2012 gab und wie viel es heute gibt. Aber es ist doch, glaube ich, unbestritten, dass es vollkommen überzogen ist, so wie in Baden-Württemberg zu agieren und rund 80% des Marktes zu vernichten. Ich glaube, 40% oder 50% würden auch reichen. Ja.
Also es wird Verschiebungen geben, das ist sicher. Wie die ausfallen, ist noch nicht ganz klar. Das muss man vielleicht sehen. Aber ist der Erfolg dieses neuen Regelwerks nicht auch vielleicht eine Frage davon, wie kontrolliert wird und wie konsequent Verstöße geahndet werden?
Ganz genau.
Genau, das ist genau der Punkt. Ja. Und das finde ich auch bei Berlin nochmal so ein Punkt. Es hieß mehrere Jahre, ja, das strenge Berliner Spielhallengesetz, das bringt ja gar nichts und so weiter. Es hat lange gedauert, bis das umgesetzt wurde, bis die Hallen geschlossen wurden. Jetzt haben sich da illegale Sportwettanbieter angesiedelt und es wird wieder ein paar Jahre dauern, bis man die wieder los wird. Die Umsetzung und der Vollzug, das braucht halt seine Zeit, weil diese Behörden sind einfach auch zu schwach besetzt.
Und es braucht
es muss bei diesem Struktur. Großen Markt muss unbedingt die Glücksspielaufsicht gestärkt werden. Und zwar um ein Vielfaches.
Und es braucht eine bestimmte Struktur, weil wenn Sie sich angucken, wer alles für das stationäre Glücksspiel beispielsweise in Baden-Württemberg zuständig ist, Regierungspräsidium, Wirtschaftsministerium, Sozialministerium, Innenministerium. Das heißt, wir brauchen dort eine Konzentration und Rheinland-Pfalz hat das sehr gut vorgemacht mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion. Da ist die Regulierung des stationären Spiels in einer Hand. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, eine Glücksspielaufsicht zu schaffen für das stationäre Glücksspiel in Baden-Württemberg.
Spielhölle statt Spielhalle. Wie gut ist das neue Glücksspielrecht? Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Mitdiskutiert haben Ilona Füchtenschnieder, Vorsitzende des Fachverbands Glücksspielsucht, Professor Tilman Becker, Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel der Uni Hohenheim und Dirk Fischer, Vorstandsmitglied im Automatenverband Baden-Württemberg. Am Mikrofon war Marion Theis.